Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Liebe Hörerinnen und Hörer in unserem Podcast Hörenswertes im Bistum Erfurt, wir haben heute ein, finde ich, ganz spannendes Thema für Sie mitgebracht. Wir wollen uns über Meditation unterhalten. Und für dieses Thema habe ich mir zwei Gesprächspartner eingeladen. Da ist zum einen der Pater Jeremias Kiesel hier von den Augustinern in Erfurt, der auch bei uns im Bistum Leiter des Exerzitienwerkes ist. Und außerdem ist bei uns in der Runde mit der Rainer Berndt. Er selbst hat Jura studiert, ist im technischen Bereich einer japanischen Firma tätig, aber hat eine ganze Menge was zu sagen zum Thema Meditation. Und so bin ich gespannt auf unseren Austausch heute. Euch beiden ein herzliches Willkommen.
Dankeschön. Dankeschön, ich freue mich, hier zu sein.
Wenn wir über Meditation sprechen, ist das ja ein Thema, was immer irgendwie auch biografisch geprägt ist. Also zumindest für meinen Teil kann ich das sagen. Bestimmte Formen von Frömmigkeit sagen mir eher zu als andere, und das hat was damit zu tun, womit bin ich groß geworden, womit bin ich in Berührung gekommen. Wie ist das denn bei dir, Rainer?
Ja, bei mir ist es wirklich so, wie du gesagt hast, ich bin aufgewachsen neben einem Kloster der unbeschulten Karmelitinnen. Da gibt es mitten im Ruhrgebiet, ich komme aus dem Bistum Essen ursprünglich, gibt es auf einem kleinen Hügel mitten in der Stadt eine uralte Stätte, schon aus Germanenzeiten war die bekannt. Da befindet sich ein Kloster, seit ungefähr 1073, ein christliches Kloster. Und das ist dann im Laufe der Zeit immer mal an die Karmeliterin gegangen. Auf diesem Hügel befand sich mein Kindergarten, befand sich die erste Schulklasse, und ich ging also täglich an diesem Kloster vorbei, und natürlich waren auch Gottesdienste dort immer. Und dann sah ich immer oben auf der Empore die Karmelitinnen, die ja sehr streng dort ihr Leben führen, oft wirklich schweigend, wie schemenhaft, nicht? In ihrem Habit. Und es hat so eine geheimnisvolle Atmosphäre ausgestrahlt, die mich unglaublich neugierig gemacht hat. Und ich wollte noch immer mehr wissen, und irgendwann mal kam ich eben darauf, was tun Karmelitinnen oder überhaupt der karmelitanische Orden überhaupt? Was sind die Ursprünge, was ist so der Kerngedanke dieses Ordens? Und das hat mich also wirklich dann zur Meditation, zur Kontemplation gebracht. Und darüber gäbe es jetzt viel zu erzählen, aber das werden wir bestimmt gleich vertiefen.
Da reicht gar nicht zur Zeit. Ja, aber danke schon für den ersten Einstieg. Ja. Jetzt bist du hier in Erfurt tätig, wahrscheinlich aus beruflichen Gründen hier.
Aus beruflichen Gründen, aber auch schon sehr lange, seit 1992. Also ich lebe in dieser Stadt länger als irgendwo anders. Also von daher würde ich mich wirklich als Erfurter bezeichnen. Und bin Mitglied der Brunnengemeinde, Bruder Jeremias. Und da kommen wir auch sehr viel zusammen in meditativem Tun und Wirken.
Ja. Ja, und bei dir, Jeremias, wie sieht das da aus? War das schon immer deine Frömmigkeit, die der Augustiner?
Naja, also ich war mir lange Zeit nicht sicher, ob wir Augustin überhaupt so viel mit Meditation zu tun haben. Aber doch, also ich hatte das Glück, bei meinem Klostereintritt war ich 20 Jahre alt, und mein Novizenmeister, der war ein großer Freund der stillen Meditation und hat uns auch angeleitet. Wir haben jede Woche eine längere Zeit tatsächlich in Stille meditiert. Er hat uns zu Kursen geschickt, wo wir es auch nochmal so intensiver kennengelernt haben. Und da habe ich eine ganz eigenartige Entdeckung gemacht, nämlich dass ich da so Übungen in die Stille, in die eigene Mitte zu kommen, gelernt habe, die ich eigentlich schon kannte. Dann habe ich gemerkt, dass ich als Kleinkind, bestimmt also als Vorschulkind, sowas schon irgendwie intuitiv gemacht habe. Also ich kenne die Reise durch meinen eigenen Leib, wo ich die ganzen Körperteile abgehe und sozusagen bewusst wahrnehme und einfach in der Stille bleibe. Meine Mutter hat mir erzählt, dass sie mich als Kind manchmal suchen musste, weil ich so still beim Spielen war. Ich bin eigentlich ein ziemlich, ich glaube ich, aufgeweckter Mensch, der auch ganz viel mit Kontakten und so liebt. Aber es gibt tatsächlich auch diese Seite der Stille, die ich brauche und die mich immer wieder so zu meiner Mitte bringt. Ich habe es dann in Offiziat sozusagen nochmal bewusster kennengelernt, im Studium wieder verloren, würde ich sagen, und erst dann später in meinem seelsorgerlichen Wirken bin ich immer wieder darauf gestoßen, dass Menschen gesagt haben, Mensch, man müsste doch mehr Raum für Stille haben. Und ich habe gemerkt, da spricht was in mir an, da habe ich Sehnsucht. Und hier in Erfurt ist es dann so gewesen, dass wir, als wir das dritte Mal dieses Thema so besprochen hatten in so einem kleinen Kreis, damals war auch die Pfarrerin Mildenberger aus dem Augustinerkloster dabei oder Pfarrer in Ruhe Martin Möslein, da haben wir gesagt, also jetzt lass uns das mal machen. Und seitdem gibt es das Angebot, dass wir jeden Montag miteinander meditieren, als offener Meditationsabend im evangelischen Augustinerkloster. Und das ist für mich ein total großer Schatz, weil ich da so zu Beginn der Woche nochmal erinnert werde, dass die Dinge oft aus der Stille wachsen und nicht aus dem Schaffen und immer unruhig sein.
Würde ich mal einen Schritt zurückgehen, weil wir sind schon ziemlich tief drin, und erst mal fragen, wir sprechen jetzt schon immer über Meditationsabend und über Kontemplation, dass wir mal die Begriffe irgendwie auseinanderkriegen. Was ist denn überhaupt Meditation? Also aus meinem Latein weiß ich, es kommt aus dem Lateinischen, aber vielleicht könnt ihr mal dazu noch mehr sagen.
Ja, wenn du aus dem Lateinischen kommst, dann nehme ich das gerne auf. Mhm. Meditation heißt für mich also zur Mitte kommen. Mhm. Und in welcher Methode das jemand macht, also da gibt es ja verschiedene Ansätze und Lehrer und ja, ich weiß nicht. Also das ist vielleicht gar nicht so wichtig, sondern wichtig ist, wo finde ich einen Zugang zu meiner Mitte? Jetzt muss ich doch mal den Augustinus zitieren. Also der sagt in seinem Werk immer wieder, bringt er den Satz, Gott ist der innerlicher, als du dir selber bist. Deshalb kehr ein in dein Herz. Dort, in deinem Herzen, in deiner Mitte, kann man auch sagen, findest du ihn, Gott. Also Meditation heißt eigentlich, sich auf die Suche machen nach dieser Mitte, in der Gott zu finden ist.
Und aus dem Grund immer etwas auch mit Stille zu tun hat? Oder gibt es Meditationen, die gar nicht so mit still sind? Weiß ich gar nicht.
Ja, sicher. Aber da bist du methodisch besser unterwegs, Rainer.
Ja, ich darf mich da einfach auf Teresa von Avila beziehen. Wie gesagt, ja. Das bringt mich dann immer zu diesen Ursprüngen zurück. Ja. Und sie hat in einem ihrer Bücher, Weg der Vollkommenheit, das sehr schön abgegrenzt. Nämlich Gebet, Meditation und Kontemplation. Das sind für sie schön. Unterschiedliche Sichtweisen. Mhm. Zum Gebet muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Nicht? Das ist das gesprochene Wort, auch wenn es still gesprochen ist. Nicht? Mhm. Meditation, das sieht sie mehr so im klassischen Sinne, dieser Vierstufigkeit von innerer Einkehr und innerem Gebet. Das gab es ja schon im Mittelalter, ne? Diese Lecturio, also das Lesen, dann die Meditation über den Text, dann das Beten und zum Schluss die Contemplatio. Ne? Das ist ja diese Vierstufigkeit aus dem Mittelalter. Mhm. Und sie sagt eben, Meditation, das ist die Befassung mit dem Text, mit der Bibel, und das Sinnen darüber. Das kann gesprochen sein, manchmal sind es so Losungen, die man spricht, so Verkürzungen, Jesus ist in mir oder etwas, was man so oft wiederholt, Richtung Mantra. Also das hat aber immer was mit gesprochenem oder gedachtem Gebet zu tun, die Meditation. Und davon grenzt sie ab, und das ist ihr eigentliches Thema, die Kontemplation. Das ist also, wenn man so will, die gegenstandslose Meditation. Da geht es darum, in sich zu kommen, diese innere Burg, das ist die Seelenburg, von der sie immer spricht, diesen innersten Raum in sich aufzusuchen. Mhm. Und das geht auch nicht von heute auf morgen und von jetzt auf gleich, sondern das braucht eben diese Stille, diese Geduld und das sozusagen das Wegräumen des Äußeren. Und das versteht sie unter Kontemplation. Dieses Aufspüren dieser tiefen inneren Kraft, dieser Brunnenkraft, von der sie auch spricht. Ne? Und so kann man das vielleicht so ein bisschen einteilen, diese Form dieser Suche nach der Mitte.
Wenn ich das jetzt richtig zusammenbringe, würde dann Meditation einmal heißen, in die Mitte gehen bei mir selbst, bei Teresa von Avila, aber auch über einen Text meditieren, in die Mitte eines Textes eintauchen. Ja, ist das so gedacht?
Der Text ist in der Regel die Ausgangssituation, ne? Die Ausgangslage. Aber sie versteht das wirklich textlos, gegenstandslos.
Dann in der Kontemplation.
Genau, was wir in Erfurt ja an ganz prominenter Stelle auch kennen, dieses Loslassen, diese innere Freiheit. Ich will nur Meister Eckhart ganz kurz andeuten, nicht? Aber es ist im Kern genau die gleiche Idee wie die theresianische Idee. Mhm. Das sich frei machen, völliges Lösen, und jetzt komme ich zu Johannes vom Kreuz, meinem großen Vorbild an der Stelle. Mhm. Er sagt, du musst dich frei machen, damit Gott in dich einströmt. Das ist einer der zentralen Sätze von Johannes vom Kreuz. Also mach dich frei von deinem Selbst, von deiner Ich-Bezogenheit. Schaffe Raum in dir, in diesem innersten Raum dieser Seelenburg, und lasse Gott einströmen und lasse ihn wirken. Lasse Gott wirken. Nicht du wirkst, sondern lasse Gott in dir wirken. Das ist so diese, in Kurzform.
Das würde bedeuten, dass er dann in der Folge der Meditation ist im Prinzip immer ruhiger wird in mir, bis ich zur Kontemplation komme, in der einfach nur der Raum ist, in dem was geschieht. Vielleicht so. Das von Gott her kommt, dass ich gar nicht mehr steuere oder mache.
Das bedeutet also, Kontemplation wäre eine nochmal vertieftere Stufe von Meditation. Und man könnte davon sprechen, dass es verschiedene Formen von Meditation gibt. Habe ich das so richtig verstanden?
Ich würde vermuten, dass es sogar eher so eine Welle ist. Also ich bin mal mehr in der Meditation und mal mehr in der Kontemplation vielleicht. Also ich glaube, dass die Kontemplation eher so ein Geschenk ist am Ende. Nicht unbedingt das, wo ich jetzt so stur drauf losgehen kann und geradlinig, es wird dann schon. Sondern ich glaube eher, weil ja immer so von außen immer wieder die Unruhe in mich reinströmt. Und die immer wieder wegzuräumen, ich finde das Wort wegräumen sehr schön, das du gebraucht hast. Also das ist das, was ich sozusagen noch machen kann. Aber dann wird es eigentlich Gnade. Also was dann mit mir geschieht, das habe ich ja nicht ganz in der Hand. Das ist nicht strikt zu verfolgen. Ich muss damit leben, dass es immer wieder auch so eine Welle zurückgibt. Die Unruhe mir wieder kommt, die Gedanken sich wieder breit machen. Und ich glaube, dass das auch nicht schlimm ist, sondern es ist einfach, es gehört zu meinem Wesen dazu, aber ich darf es immer wieder lassen. Also immer wieder weglassen und schauen, dass sozusagen nicht meine Gedanken sich den großen Raum nehmen, sondern dass mehr Gott sich Raum nehmen kann.
Da würde mich ja jetzt gleich nochmal interessieren, unsere Gesellschaft erlebe ich ja eher so, dass in alle Ritzen irgendwie Medien eindringen. Ja, also ich habe das Handy immer bei mir, Musik läuft überall. Also so diese Räume der Stille gibt es ja kaum noch. Ist dann, sage ich mal, so ein Suchen nach Meditation, Kontemplation genau so ein Gegentrend dazu, der dort schon eine erste Antwort bietet? Oder ist das so ein Nischending, was halt ein paar noch machen, aber eigentlich sind alle voll mit irgendwelchen Informationen, Musik.
Ich glaube, es ist ein Nischending, weil es nicht einfach ist, sich diesen Raum zu nehmen. Und gleichzeitig, glaube ich, gibt es eine ganz große Sehnsucht danach. Gerade weil so viel auf uns eindringt, merken wir, wie wertvoll es ist, solche Räume wenigstens für gewisse Zeiten zu haben. Und ich sage mal, auch ein bisschen selbstkritisch, wir Christen haben ja auch jetzt nicht unbedingt das Schweigen erfunden. Also wenn Menschen zu uns kommen, dann schütten wir die auch manchmal mit viel Texten voll. Und mit viel Rede, mit viel Wort.
Am Anfang war das Wort.
Ja.
Heißt im Johannesevangelium.
Hat ja seine Berechtigung, aber das Wort, das zu uns spricht, ist eben nicht das Wort, das wir sprechen.
Wohl wahr. Gut gekontert.
Das ist das Problem. Und ich komme jetzt doch noch mal kurz auf die Meditation am Montag im Augustinerkloster zu sprechen. Wir haben immer wieder auch Menschen, die nicht sagen, ob sie einer Konfession angehören oder so, die Dinge mitmachen, aber wo ich bei manchen dann auch irgendwann mitbekomme, dass sie tatsächlich jetzt keine getauften Christen sind. Aber es ist ein Raum, wo sie mitmachen können und wo sie auch die Sicherheit haben, von uns nicht belabert zu werden, sage ich jetzt mal. Schön. Und deswegen, glaube ich, ist es auch ein wertvoller Raum, der durchaus was Missionarisches hat, aber nicht in dem Sinn, dass ich euch sage, wie es geht, sondern dass dieser Raum offen wird, dass du selber entdecken kannst, dass auch Gott auch in dir ist. Das ist ja nicht ein exklusives Recht der Christen oder der Gläubigen.
Ja, wohl wahr. Ja, gucken wir mal auf Meditation. Mir scheint jetzt schon eine Antwort in der Luft zu liegen auf meine nächste Frage. Was ist denn so das religiöse Anliegen von Meditation?
Ja, ich darf vielleicht so einsteigen. Der Wunsch und das Bedürfnis nach Entspannung, nach Wohlbefinden, das ist ja in der Gesellschaft sichtbar. Das gibt es allenthalben. Auch mit östlichem Einfluss oder irgendwo so als Lifestyle-Gedanke. Mhm. Und das ist, wenn man so will, auch der Einstieg. Der Weg zur Ruhe, zu so etwas abschalten, Medien sein lassen und der inneren Einkehr. Der Ansatz, der sich dann aber bietet, wenn man sich die Zeit nimmt und den Raum lässt, mehr zu suchen, also noch tiefer zu gehen, das ist genau der Raum, wo das Ganze diese religiöse Dimension gewinnt. Das muss ich dann aber auch zulassen. Viele suchen ja Meditation in dem Sinne so als Selbstoptimierung oder als Wellness-Aspekt. Das finde ich auch völlig okay, ne? Weil es ist auch neurowissenschaftlich erwiesen, dass das wunderbare Effekte hat, wenn man eine Zeit lang schweigt, still sitzt, richtig atmet vor allen Dingen. Aber es muss sich darin nicht erschöpfen. Und wer den Mut aufbringt, so lange auszuharren, weiterzumachen, dass er eben diese inneren Räume, diese Seelenburgen in sich, ne, diese verschlossenen Räume und Einfallsmöglichkeiten, diesen Brunnen, diesen göttlichen Brunnen in sich zu entdecken, der erlebt eben sehr, sehr viel mehr. Und das ist die Chance, wenn man das eben einbettet. Ne? Es kommen eben viele Leute, die fangen so an und freuen sich, dass sie dann eben in Ruhe mitmeditieren können. Aber wenn sie merken, da ist noch was, da ist noch mehr, dann ist das eine ganz tolle Chance. Und ich finde, da kann sich auch die Kirche dieser Chance stellen. Das tut sie aus meiner Sicht viel zu wenig. Ne? Zu zeigen, es gibt diese Möglichkeiten der neurowissenschaftlichen Vorteilhaftigkeiten von Meditation, aber da ist noch mehr. Da gibt es noch viel, viel mehr in der Tiefe zu entdecken.
Springen wir mal da kurz rein, neurowissenschaftlich. Was bewirkt Meditation oder Kontemplation?
Da gibt es mittlerweile fantastische Untersuchungen, etwa von der Universität Gießen. Da gibt es einen Mensch, der heißt Ulrich Ott, der hat das wunderbar untersucht. Gibt es ein ganz tolles Buch, kann man vielleicht in den Shownotes auch vermerken. Der hat das untersucht, was das für den Körper für Vorteile bringt, wenn man eben diese Gelegenheiten sucht, erstens richtig zu atmen. Die meisten Menschen atmen ja heutzutage gar nicht mehr richtig. Ne? Die haben so eine obere, angstgetriebene Brustkorbatmung. Ne? Und erstmal mal zu lernen, konsequent und systematisch eine Zwerchfeldatmung zu entwickeln. Die alleine bringt ja schon mehr Tiefe. Ne? Das hat schon ganz tolle neurowissenschaftliche Effekte, nachgewiesenermaßen durch ganz viele Studien. Er hat das auch dargestellt. Und die richtige Sitzposition, damit man auch lang genug meditieren kann, hat große Vorteile, so ein bisschen abgeschaut von den östlichen Entwicklungen aus dem Zen-Buddhismus und so weiter. Und das ist also ohne jeden Zweifel, glaube ich, medizinisch überhaupt nicht mal in Frage gestellt, dass das riesengroße Vorteile hat für das Wohlbefinden, für die Gesundheit des Menschen. Aber wie gesagt, das ist nur die obere Schicht. Und das ist ja eben die große Chance zu zeigen, da gibt es noch was drunter. Ne? Diese Nahtstelle zu finden, ne? Zwischen diesem Wohlbefinden und dieser Kraft, die darunter noch wirkt.
Also ich kenne ja das von früher her, dass daran auch immer die Kritik angesetzt hat, ja, dass diese gegenstandslose Meditation ja doch überhaupt nicht christlich sei, sie sei zu fernöstlich und damit auch eben vielleicht sogar gegenchristlich. Und heute ist vielleicht das Thema eher, also die Selbstoptimierung wird auch kritisiert von Kirche. Aber ich würde da eher bei dir sein, Reinhard, nämlich zu sagen, der Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Wo das hinführt, wissen wir nicht. Und da weiß man vielleicht auch noch nichts vom Ziel. Aber es ist besser, den ersten Schritt zu tun, als stehen zu bleiben oder sitzen zu bleiben. Weil wo wir dann hingeführt werden, daran würde ich jetzt sagen, das ist das Christliche, dass wir glauben, dass Gott uns ja auch führt, auf einen Weg weiterführt. Und da glaube ich schon, dass die Chancen gut stehen, eben nicht mit der oberflächlichen Entspannung stehen zu bleiben, innezuhalten, sondern zu sagen, da gibt es doch mehr. Also man kriegt ein Gespür in der Stille dafür. Ich würde gerne noch ein anderes Thema anstoßen. Ich habe nämlich, letztes Jahr haben wir in der ADES, das ist die Konferenz der deutschen Exerzitien- und Spiritualitätsreferate der Bistümer, und da gab es als Fortbildungswoche das Thema Kontemplation und Gemeindebildung. Und ich habe im ersten Moment gedacht, naja, okay, was soll jetzt, die Mehrheit meiner Gemeinde meditiert natürlich nicht und geht nicht in die Kontemplation. Und trotzdem bin ich im Laufe der Woche immer mehr zu der Überzeugung gekommen, dass es ein ganz wichtiger Punkt auch für die Gemeindebildung jetzt hier zum Beispiel bei uns in der Brunnenkirche ist, dass wir eben nicht nur ständig Strategien überlegen, wie machen wir es, wo setzen wir an, sondern dass wir immer wieder zurückgehen, innehalten, in die Stille gehen. Das müssen nicht alle machen, aber die es machen, die sind letzten Endes eine Größe, die in die Gemeinde hineinwirkt. Also ob sie das wollen oder nicht, das muss gar nicht bewusst sein. Aber ich glaube, dass das ein Weg ist, den Gott mit uns geht, indem er uns immer wieder zum Innehalten verführt letzten Endes, damit wir nicht in unseren eigenen Gedanken stecken bleiben. Also ich halte es für ganz wesentlich, auch für das, was ich hier erleben darf, dass hier was entsteht, ohne dass wir es am grünen Tisch vorher geplant haben. Und es beginnt auch mit einem ersten Schritt, wovon wir noch nicht wissen, ob der richtig ist oder wo er hingeht. Aber ich glaube, dass sich zu bewegen das Wichtige auch in dem Fall ist. Mhm. Und diese Stille zuzulassen.
Das würde jetzt heißen, sich auf Meditation einzulassen, hat gleich mehrere positive Effekte. Es ist...
Und ist gefährlich.
Es ist... tut neurowissenschaftlich erwiesen mir gut. Es hilft mir, in meine innere Mitte zu kommen, auch Stimmen in mir wahrzunehmen. Was ist da alles? Es hilft mir als Christ, in Beziehung zu Gott zu treten, ihm Raum zu schaffen. Und es ist sogar für die Kirche sinnvoll, weil das fruchtbar sein kann. Und trotzdem machen es irgendwie wenige, weil ich glaube, es ist ja auch beschwerlich, oder? Sich darauf einzulassen. Also Wie gelingt es denn dann, sage ich mal, diese ersten Hürden zu überspringen? Also wenn man merkt, ich will mich jetzt in die Stille geben, und dann ist es ja genau das, dass dann die ganzen Gedanken, die sonst im Laufe des Tages weggedrückt sind, die kommen ja dann alle hoch.
Ja, das ist in der Tat eine Hürde. Und ich glaube, sie lässt sich am besten damit überwinden, dass man sich einfach vornimmt und auch in der Gruppe sich mitführen lässt, mitleiten lässt, dass man immer zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten meditiert. Das ist eine ganz große Hilfe, weil das kennen wir alle aus unserem Alltag. Wenn wir das zu Hause machen, kurz vorm Schlafen, in irgendeinem Sessel oder so, das gelingt in der Regel nicht, jedenfalls nicht regelmäßig. Das ist eine ganz, ganz große Hilfe. Wenn das dann noch unter Anleitung von erfahrenen Meditationslehrern geschieht, die eben erklären können, wie man richtig atmet, wie man richtig sitzt, die eine gewisse Form immer prägen, wie man zusammen meditiert. Also bei uns montags zum Beispiel, dass man zweimal 25 Minuten sitzt, dazwischen eine kleine Gehmeditation. Und das ist so ein fester Rhythmus. Das hat man nach ein paar Wochen wirklich intus. Und dann spürt man eben diese tollen Wirkungen. Nicht nur körperlich, sondern also bei mir führt das auch einfach zu einem viel weiteren Blick. Ich will jetzt gar nicht hochtrabend sagen, dass man mehr wahrnimmt, auch vom anderen, ne, wahrnimmt und ein anderes Verhältnis gewinnt, auch zur Umwelt, ne, zu den Mitmenschen. Aber man spürt, dass da tut sich mehr auf, ne, wenn man das regelmäßig tut und praktiziert. Und da hilft uns natürlich wirklich das, was wir aus den östlichen Sphären mitbekommen haben. Ich hatte vorhin erwähnt, ich bin ja im Bistum Essen groß geworden. Und das hat in den 80er Jahren eine ganz interessante Form der Exerzitien mitbegleitet und befürwortet. Damals unter wirklich positiver Leitung von Kardinal Hengstbach, Der nämlich hat es zugelassen, dass es im Rahmen des Teams Exercitia eine Untergruppierung gibt, die nennt sich Leben aus der Mitte. Und die praktizieren, wenn man das äußerlich sieht, Zen-Meditation. Mhm. Und diese Offenheit, die damals der Kardinal damit eingebracht hat, die auch ein bisschen resultiert aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil und den Öffnungen Richtung Osten, die hat dazu geführt, dass sich das jetzt über mehrere Jahrzehnte wirklich etabliert hat und einfach diesen Rahmen bietet, wie man eben genau dort hineinkommt, ne? In diese verschiedenen Stufen der Meditation und der Versenkung. Und so ein bisschen was haben wir uns auch davon abgeschaut, glaube ich, montags. Und es hilft einfach. Und warum sollen wir nicht diese, ich sag mal, Jahrhunderte alten Erfahrungswerte aus dem Osten mit einbringen, mhm. Wenn wir das eben übertragen in die, in unsere christliche Welt? Weil da geht's bei der Zen-Kontemplation, das ist gar nicht so buddhistisch-religiös geprägt, sondern das zeigt auf den Weg nach innen, über den wir vorhin gesprochen haben.
Ja, über den Umweg des Ostens haben wir eigentlich unsere eigene Tradition erst wieder kennen und entdecken gelernt. Du hast vorhin mal angesprochen, das Nada bei Johannes von Kreuz, also nichts. Das klingt aber eigentlich sehr östlich, ja, aber es ist zutiefst westliche christliche Tradition. Ja. Also da merkt, dass es hier Überschneidungen gibt und wir helfen uns eher wechselseitig hier wieder Dinge zu entdecken, die es längst gab und die vielleicht ein bisschen verschüttet gegangen sind. Mhm. Und die heute, gerade in dieser lauten Welt, umso wichtiger wieder werden. Mir ist auch noch wichtig, also nochmal zu unterstreichen, wir sind immer Übende. Also es ist nicht jeden Montag bei mir gleich. Aber ich habe mir vorgenommen, den Montag nach Möglichkeit freizuhalten. Gelingt nicht immer, aber wenn, dann, also ich überlege nicht, ob ich gehe oder nicht, sondern ich gehe halt. Das hilft mir, die Gruppe hilft mir, dran zu bleiben, ein Übender zu bleiben. Und ich vermute, dass ich ihr ganzes Leben lang üben werde. Also ich, es ist nicht so, dass ich es irgendwann kann. Ich weiß allerdings, dass die Erfahrung mir auch hilft oder auch eher mit so Rückschlägen, muss man Anführungszeichen zu sagen, dass ich also vielleicht mal einen Tag dabei habe, wo ich das Gefühl habe, ich komme so gar nicht zur Ruhe innerlich. Das gibt's. Es ist aber nicht schlimm. Dann ist es das nächste Mal wieder anders. Es ist vielleicht so ähnlich wie Menschen, die schon mal Exerzitien gemacht haben. Auch da gilt es ja zunächst, einen Rahmen sich zu setzen, dem treu zu bleiben nach Möglichkeit und immer wieder zu üben. Üben, üben. Exerzitium heißt Übung. Ja. Mhm. Das ist letzten Endes eine lebenslange Aufgabe, die sich aber lohnt.
Nun habt ihr schon immer mal erzählt von eurem Abend, den ihr gemeinsam macht. Habt jetzt Lust auch gemacht zu sagen, es lohnt sich zu üben, dran zu bleiben. Ich würde es mir gerne mal vorstellen können, was ihr da so macht oder wo ihr, dass ihr einfach mal so eine Meditationsmethode oder Praxis oder irgendwas vorstellt. Wie muss ich mir denn so eine Meditation rein praktisch vorstellen? Wie läuft sowas ab?
Ich sage mal, es ist ziemlich unspektakulär. Wir beginnen wirklich, indem wir einfach mal, wir stehen im Kreis an unseren Matten oder Höckerchen oder Stühlen. Je nachdem kann ja jeder in seiner Haltung, wie es ihm gut tut, auch, es sind unterschiedliche Möglichkeiten einfach in demselben Raum möglich. Und da geht es erstmal darum, den Körper sozusagen bewusst auch wahrzunehmen. Wir klopfen ihn einfach aus. Dann machen wir ein kurzes Gestengebet, um uns einmal klar zu machen, bewusst zu machen, eigentlich richten wir uns aus nach Gott, wir strecken uns aus, wir geben unserer Sehnsucht nach Gott Raum.
Gestengebet heißt, ich muss mir vorstellen, ihr steht dann da und streckt eure Hände nach oben? Oder?
Ja, also das ist so ein, wirklich so Gesten, die in Bewegung sind, in einer fließenden Bewegung sind, komm göttliches Licht. Mhm. Jetzt bringe ich es nicht zusammen, komm göttliches Licht. Man muss es singen, sonst geht es nicht.
Man muss es singen, genau.
Ja, okay. Also wir füllen unser Herzen, nimm Wohnung in uns. Das ist im Prinzip der Gedanke.
Ja.
Das ist auch noch so formuliert, dass im Prinzip auch Nicht-Christen nicht gleich das Gefühl haben, jetzt kommt jetzt gleich Jesus um die Ecke, sondern das ist einfach das göttliche Licht, etwas neutraler sozusagen formuliert. Mhm. Unpersönlich, das könnte uns auch zum Vorwurf gemacht werden, aber es geht eigentlich darum, so den Raum erstmal aufzuspannen. Mhm. Und dann wird die Klangschale angeschlagen und wir gehen einfach diese 25 Minuten in die Stille. Wir kommen aus unterschiedlichen Schulen, also Menschen...
Stopp, nochmal. Also ich schlage die Klangschale an. dann Stille und dann guckt irgendwer auf die Uhr, um zu schauen, 25 Minuten sind rum?
Genau, oder? Meistens macht Martin das, der schaut auf die Uhr für uns.
Und ihr sitzt dann dabei oder kniet oder steht oder egal?
Ich sitze auf einem Kniehocker, du hast einen
Wir haben Meditationskissen. Mhm. Manche sitzen auch auf dem Stuhl, das ist völlig frei. Mhm. Wichtig ist halt nur, dass man eine aufrechte Körperhaltung einnimmt, in der man diese Zwerchfellatmung praktizieren
kann. Ah, okay, also weil nicht der Atem spielt eine große Rolle. Nicht so hinflezen, ja? Also
hinflezen ist nicht gut, Sie würden es nach 10 Minuten im Rücken spüren. Ne? Deswegen gibt es so Techniken, die wir uns da abgeschaut haben, die aber sehr hilfreich sind.
Mhm. Okay.
Ja, das schaut im ersten Moment anstrengend aus, aber eigentlich ist das die Haltung, in der man 25 Minuten oder auch länger wirklich gut sitzen kann, ohne ständig an der Haltung rumdoktern zu müssen. Das ist beim Hinflezen oft anders. Mhm. Mit Jugendlichen habe ich das auch mit Hinflezen erlaubt natürlich früher, aber da haben wir es oft auch kürzer gemacht. Mhm. Weil ich würde sagen, spätestens nach einer Viertelstunde ist dann das gar nicht so bequem, wie es im ersten Moment wirkt. Genau. Und dadurch, dass Menschen, die bei uns da im Kreis sitzen, aus unterschiedlichen Schulen, sage ich jetzt mal, kommen, bleibt es jedem überlassen, wie er diese Stille letzten Endes für sich gestaltet. Manche legen ein Wort an den Atem, zum Beispiel das Jesusgebet, Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Manche denken gar nichts, sind ganz in der Stille. Manche haben ein Mantra, östliches, ich weiß es nicht. Da muss man auch nicht Rechenschaft darüber geben. Wichtig ist, dass es den Raum gibt und dass wir alle das im Gleichklang machen können, ohne darüber zu streiten, was richtiger oder so ist. Das gibt es nämlich nicht.
Also ja. Atemgebet würde ja heißen, in meinem Atem, den ich habe, diesen Satz immer zu wiederholen.
Genau.
Ja?
Der Atem ist eigentlich so das, was uns wirklich in die Ruhe kommen lässt. Mhm. Ja, und die nach 25 Minuten eben die 10 Minuten gehen, wie du schon erzählt hast, eigentlich auch um sozusagen die Füße mal wieder ein bisschen durchbluten zu lassen. Wir haben Samstag, wenn wir diesen Rhythmus ungefähr 3-mal machen, gibt es auch meistens eine Teilnehmerin, die sagt, sie braucht es nicht und sie bleibt einfach sitzen. Das geht auch. Ja. Mhm. Aber die ist halt eine sehr geübte Meditiererin.
Ja. Du hast gerade einflechten lassen, samstags, also über diese jeden Montag stattfindende Meditation mit 2 Sitzeinheiten hinaus gibt es pro Quartal einen vollständigen Samstag. Es geht von 9 bis 16, 17 Uhr mit abschließendem Gottesdienst.
Wow.
Ja.
Mhm. Wie viele Leute kommen da zusammen?
Es passen maximal 16, 17 Leute in den Meditationsraum, den wir jetzt aktuell nutzen.
Ja.
Letztes Mal waren wir 12.
Mhm. Ja, und dann sind es eben ganz viele Einheiten unterbrochen durch ein Mittagessen. Jeder bringt was zu essen mit. Mhm. Und man teilt schweigend, den ganzen Tag schweigend, von Beginn an dann, bis zur Auflösung des Schweigens, zum Brechen des Schweigens, wie man sagt, durch den Gottesdienst, den Bruder Jeremias dann in der Regel. In ganz simpler, einfacher Form führt. Und es ist ein ganz tolles Erlebnis, wenn man sieht, dass Gottesdienst so viel Nähe auch erzeugen kann. Das ist ganz großartig.
Auch vor dem Schweigen schon. Also man denkt ja immer, gut, wir wollen uns hier kennenlernen, wenn wir den ganzen Tag schweigen. Aber es schafft eine unheimliche Verbundenheit, wo ich wirklich das Gefühl habe, es hat sich eine Freundschaft entwickelt so im Laufe der Zeit, weil wir uns anscheinend auf eine Weise begegnen, die Tiefe mit einbezieht.
Dieses Laufen heißt... Da ist dann der Raum und es laufen alle im Kreis, wie auf so einem Zellenhof? Oder?
Ja, so muss man sich das vorstellen. Also das ist auch ein bisschen abgeschaut. Ganz kurz nur, in den 70er Jahren gab es einen ganz berühmten Jesuitenpartner, Pater Hugo Lassalle. Mhm. Der ging nach Japan, eigentlich um die Japaner zum Christentum zu bekehren. Dann ging er aber 1945 nach Hiroshima, war unmittelbar Zeuge, auch Betroffener des Atomwaffenangriffs. Das hat sein Leben komplett umgekrempelt und er hat sich dem Zen-Buddhismus zugewandt und hat dort in Kamakura eine Zen-Ausbildung durchgeführt und er hat sich abgeschaut, wie Zen-Buddhisten das machen. Und diese Form, die hat er in den 70er und 80er Jahren nach Deutschland gebracht. Die Franziskaner haben das freudig aufgegriffen im Kloster Dipfurt, im Franziskanerkloster. Es gibt sogar einen japanisch anmutenden Gebetsraum, ein Sendo, wie die Japaner sagen. Und die Form, die er in seinem ganz berühmten Buch Zyklus damals verbreitet hat, die haben viele übernommen. Unter anderem, wie gesagt, das Bistum Essen durch den Palotiner-Partner Johannes Kopp. Der war zusammen mit Pater Lassalle in Kamakura, hat die Ausbildung dort gemacht. Und diese Formen, die haben sich als so universal vorteilhaft erwiesen für diesen Weg nach innen, so wie ihn Johannes vom Kreuz ja auch beschrieben hat. Nur leider nicht die Technik dazu, ne, wie man das schafft. Die hat man ganz großartig einfließen lassen. Deswegen sieht das fast so aus, als ob da Zen-Buddhisten meditieren. Mhm. Aber wir machen es ja aus christlichem, aus christlicher Perspektive. Und es ist einfach super geeignet, um so in diese Tiefe zu kommen. Ne? Und die Gehmeditation, die Japaner nennen das Kin-Hin, die dient wirklich erstmal der Entspannung der Füße. Man ist froh, wenn man mal wieder sich ein bisschen bewegen kann. Aber selbst die Gehmeditation ist auch im Buddhismus eine ganz wichtige Meditationsform. Gibt es einen ganz berühmten Priester, den Thich Nhat Hanh, leider verstorben vor ein paar Jahren. Der hat das ja quasi kultiviert, diese Gehmeditation als eigene Meditationsform. Das hat schon einen Wert an sich, aber wir nutzen es einfach so als Zwischenraum, ne? Zwischen diesen beiden, manchmal auch recht anstrengenden 25 Minuten. Das ist nämlich nicht einfach, 25 Minuten am Stück zu sitzen,
glaube ich. Manchmal kommt es einem so ganz kurz vor, manchmal kommt es einem ellenlang vor. Und ich denke mir, das gibt es doch nicht, dass die 25 Minuten nicht rum sind. Aber das hängt natürlich von meiner inneren Einstellung und Stimmung gerade ab. Gell?
Wenn ich dann laufe, ist das auch mit einer Gebetshaltung oder ist das wirklich einfach locker zu werden? Oder macht das auch jeder nach seinem Gusto?
Also für mich ist es ja eigentlich so, dass zunächst alles Meditieren beginnt mit Wahrnehmung. Also ich spüre nach, was ist. Und so bin ich auch in der Gehmeditation, vor allem versuche ich in dieser Bewegung zu bleiben. Also normalerweise, wenn ich hierher gekommen bin, habe ich nicht nachgedacht über jeden Schritt, sondern ich gehe halt einfach. Es geht automatisch. Bei der Gehmeditation versuche ich Schritt für Schritt bewusst zu machen. Ich rolle ab und merke, wie sich das Gewicht verlagert. Ich spüre, wo ich wackle oder wo ich ziemlich guten Stand habe. Also ich nehme es einfach wahr. Erstmal ohne zu deuten, sondern nur wahrnehmen. Und genauso wie ich das Äußere wahrnehme, so nehme ich mehr und mehr auch das Innere wahr, die innere Haltung. Da würde ich sagen, dann bin ich schon sozusagen in der Meditation drin. Ich komme immer stärker ins Wahrnehmen, bis ich das auch weglassen kann und dann nur noch in der Stille bin, in der Kontemplation, in der sozusagen nichts erstmal ist. Oder vielleicht Gott zu mir spricht oder mich berührt irgendwo. Also das scheint dann eher sowas zu sein wie das leise Verklingen des Säuselns bei Elia. Ja? Also nichts Großartiges. Ich habe früher als junger Augustiner mir gedacht, jetzt müsste irgendwann mal die Erleuchtung kommen, irgendwas blitzen oder so. Gab ein ganz warmes Gefühl, aber ich glaube, darum geht es gar nicht, sondern das ist so eine romantische Vorstellung gewesen. Ich suche das nicht mehr, sondern ich suche einfach in der Gegenwart zu sein, in der Gegenwart anzukommen. Denn da bin ich am wenigsten. Ich denke immer, das wäre doch das Einfachste in der Gegenwart. Aber das ist tatsächlich was, was uns ständig, wir sind immer in der Vergangenheit oder planen für die Zukunft und vergessen, dass wir gerade in der Gegenwart eigentlich beheimatet sein könnten. Und das Interessante ist doch, dass der Gottesname in der Heiligen Schrift, Gott stellt sich vor als der Seiende, der ist, der Gegenwart ist. Und wenn wir zu ihm kommen, müssen wir in die Gegenwart gehen. Es gibt eine große Ikone in dem Meditationsraum im Augustinerkloster, östliche Ikone, also orthodoxe Ikone, steht drauf, Ho-Om, der Seiende, ein Nimbus von Christus. Das berührt mich immer. Das ist die Einladung, komm in die Gegenwart.
Ich kann mir das sogar auch vorstellen, dass so manche praktizieren, die Wallfahrer sind. Also richtig zu Fuß Wallfahren, ne? Dass die auch wahrscheinlich sich auch mal unterhalten oder auch vielleicht Rosenkranz beten oder wie auch immer, ne? Aber durchaus, gerade wenn sie auch alleine unterwegs sind, in Stille laufen, genau das auch in der Weise praktizieren.
Ja, das erinnert mich an die vielen tausende Kilometer, die Meister Eckhart zu Fuß unterwegs war. Mhm. Er war ja für Böhmen, Thüringen und ganz Mitteldeutschland zuständig. Und er hat diese Wege immer zu Fuß vollbracht. Mhm. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele seiner Gedanken, Predigten genau auf diesem Fußweg entstanden sind.
Ja, das ist schon möglich. Mhm.
Ja. Ja, Camino Santiago, Jakobsweg, da machen ja viele diese Erfahrung, dass sie plötzlich zu einer Tiefe kommen, die sie vorher an sich gar nicht kannten. Mhm. Aber ich glaube, es hat auch mit diesem Gehen, Gehen, um anzukommen, und zwar bei mir erstmal.
Ich würde jetzt nochmal auf den Ablauf zurückkommen. Also wir haben diese Einleitung hin, erstmal anzukommen, dann die 25 Minuten Schweigen, Stille, dann 10 Minuten Laufen, und du hattest schon angedeutet, dann gibt es nochmal eine zweiteilige Meditationszeit. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also zweimal 25 Minuten unterbrochen durch diese 10 Minuten Gehmeditation, sprich Gehpause. Was man dann innerhalb der 25 Minuten macht, ist völlig individuell, hast du gerade beschrieben, Lumias. Es gibt einen, aber das ist wirklich nur einer von Hunderten oder noch mehr Wegen, einen sehr schön beschriebenen Weg, den Pater Sebastian Painert hat, der ja vor wenigen Jahren hier war, ein ganz tolles Seminar gegeben hat.
Haben wir auch schon mal einen Podcast bei uns.
Ja, genau, in der Prilia-Kirche oder im Refektorium, glaube ich, ne, damals, genau. Der hat einen sehr schönen Weg mal aufgezeichnet. Ich will den nur kurz skizzieren, weil es ist, wie gesagt, einer von Hunderten. Er sagt, nimm erstmal die Umwelt wahr, also alle Sinne. Rieche, was du gerade riechst, höre, was du gerade hörst, und wenn es der Vogel draußen aus dem Fenster rüberklingend ist, nimm das erstmal wahr und dann versuche, das hier zu bündeln und einen Raum tiefer zu gehen, in dich zu hören. Und manchmal ist es so, dann wird man wieder abgelenkt, es kommt wieder ein lauter Ruf, jemand knallt die Tür, man kommt wieder nach oben, aber das ist eben so ein Wechselspiel, man geht hoch und runter, und wenn man es dann einigermaßen geschafft hat, diesen inneren Raum zu entdecken, dann versuche, noch tiefer zu kommen. Und zwar an den Boden dieses inneren Raumes. Mhm. Und da hat er so schön vom Nous gesprochen, von diesem inneren Auge. Das ist diese Membran zwischen dem Menschlichen und dem Göttlichen. Das werden wir nie erreichen, dieses Nous. Aber allein schon zu spüren, dass da unten diese Quelle ist, ne, die uns nährt, das ist so das Thema. Ne? Und das ist eben, je länger man meditiert, desto mehr meint man jedenfalls, dieses Nus erreichen zu können. Und wenn man dann also so tief sinkt, dann spürt man eben genau diese Wirkung, diese Breite, diese Öffnung in der Wahrnehmung anderer Menschen, der Umwelt. Also das führt wirklich zu einer ganz anderen Haltung, ne, der Welt gegenüber. Das ist dieser tiefere, dann eben auch religiöser Aspekt dieser Kontemplation. Und das fand ich sehr schön, diese drei Räume, die er beschrieben hat. Und das ist aber immer ein Wechselspiel. Es gibt Tage, an denen geht der sogenannte Affe durchs Gehirn, ne, da springt wieder hoch und ist völlig raus, kann überhaupt keine Meditationseinheit vernünftig absolvieren. Aber manchmal sind eben solche Einheiten dabei, da gelingt es. Ne? Und das sind diese Momente, in denen man eben so ein bisschen in die Versenkung kommt.
Ja. Ich habe mal durch den Ashram Jesu, den Pater Dickhoff und die Petra Hottum gegründet haben, der jetzt leider nicht mehr als Ort existiert, sondern sozusagen als virtueller Ashram, da habe ich mal einen Impuls bekommen, der hat mir sehr geholfen. Also die Gedanken sind immer da, das Hirn arbeitet immer weiter. Aber ich darf mir das vorstellen wie so Wolken, die am Himmel ziehen. Ich sage, aha, so, das ist jetzt dieser Gedanke, darf es gerne weiterziehen. Ich lasse sie euch ziehen, ich halte euch nicht fest, weil Wolken kann man nicht festhalten. Aber ich darf sie weiterziehen lassen. Und diese Haltung, dass ich will jetzt nicht danach greifen und jetzt nochmal darüber nachdenken. Nee, ich denke ja schon die ganze Zeit. Sondern ich will einfach mal die Erlaubnis geben, ihr dürft weiterziehen. Und das hilft mir tatsächlich so wieder in die in die Tiefe mit mir zu kommen. Mhm. Aber dann ploppt es wieder auf, wieder die Wolke, darfst weiterziehen. So, als Bild für das, wie ich diese Gedanken nicht so, denen nicht so viel Gewicht gebe. Mhm. Und das war wichtig, weil ich dachte immer, du darfst nicht nachdenken, und ich habe da so Verbissenheit entwickelt. Aber sozusagen, das auch ein bisschen liebevoller zu machen. Komm, geh weiter. mach dich nicht so breit. Also so ein bisschen liebevoll dem Ganzen auch zuzusprechen, wahrnehmen und weiterziehen. Und eben das andere ist, mal kurz die Wahrnehmung darauf zu lenken, damit es weiterziehen darf. Sonst schreit es vielleicht ständig nochmal in der Ecke und sagt, hallo, ich bin ja auch da. Geh weiter, ich habe dich schon gesehen.
Das klingt für mich wie so eine gegenläufige Bewegung, ne? Also zum einen ganz bei mir sein und trotzdem aber auch einen gewissen Abstand zu mir und meinen Gedanken zu bekommen. Also mich nicht mit dem eins zu machen. Ne? Das ist ja irgendwie so etwas, was vermeintlich sich widerspricht, aber wo ihr beide sagt, nee, genau das führt eigentlich zu mir selbst, oder?
Ja, so, ja. Da würde ich sogar nochmal aufgreifen, was du gesagt hast zu Nada, ne, von Johannes vom Kreuz. Nada, damit meint er, dass du dich ihm frei machst. Da muss nichts sein, außer dem Raum, den du Gott einräumst. Mhm. Und wenn du das erreichst, dann gibt es das Gegensatzpaar, das ist Todo. Todo ist nämlich das Allumfassende, das Ganze. Und das ist so seine Kernidee. Ne? Mach dich innerlich frei, damit du das Ganze spürst. Dieses Alleine, ne? dieser Einheitsgedanke, der in der Mystik sämtlicher Religionen immer vorkommt. Mhm. Ne? Dass man einfach dieses spürt, dass man eben eins ist. Der Mitmensch ist kein Gegner, sondern er ist Teil, ne? deiner Verantwortung, deiner Fürsorge. Ja. Das ist so, das muss man doch dazu sagen, wenn man Nada, ne, sagt.
Ja, genau. Das ist wichtig.
Okay, schließen wir mal noch diese Meditation ab. Also wir haben jetzt die 2x25 Minuten, mit den 10 Minuten gehen. Gibt es einen Abschluss?
Nach jeder Stille gibt es eine Verneigung erstmal. Also ich verneige mich vor dem Göttlichen, vor dem, das ich gar nicht in Worte fassen kann. Die Geste finde ich auch wichtig zum Abschluss einer jeden, also von den beiden 25 Minuten. Ja. Und dann stehen wir einfach auf und in die Stille hinein beten wir dann miteinander das Vaterunser, sprengen Segen und verneigen uns vor der Ikone und voreinander.
Schön.
Ja, und dann wünschen wir uns eine gute Woche. Und ich finde es wirklich schön, dass es diesen Abschluss dann auch nochmal so gibt, dass wir uns nochmal wahrnehmen, wer war jetzt mit mir in dieser Stunde, in diesem Raum. Und ja, auch eine gewisse Dankbarkeit füreinander entwickeln. Ja. Weil wir haben uns gegenseitig durch diese Stunde ja getragen. Mhm. Und im Sommer kann es passieren, dass wir dann nochmal im Biergarten miteinander gehen.
Jetzt würde ich gerade fragen. Und dann hinterher, ich kann mir gar nicht vorstellen, dann sofort mich in Arbeit zu stürzen. Ich bin da irgendwie dann hinterher ein anderer Mensch oder irgendwie anders drauf, oder? Nach so einer Zeit. Ja. Aha. Ach schön, Biergarten kann ich mir auch gut vorstellen.
Mhm. Wobei ich es manchmal auch wirklich genieße, also jetzt gerade im Winter, heimzugehen, ist ja dann schon dunkel. Ja. Und auch nochmal in diesem Atmen heimzugehen und zu sagen, ja, und jetzt brauchst du doch vor nichts mehr Angst haben. Mhm. Also ich habe dir vorhin mal erzählt, unter vier Augen, dass ich manchmal so einen Anflug von Panik am Montag kriege, wenn ich an meinen Schreibtisch komme und denke, Gott, was ist denn jetzt alles wieder zu erledigen diese Woche? Das ist doch nicht zu schaffen. Und es wäre die Versuchung zu sagen, du kannst am Abend auch nicht meditieren gehen, du musst eine Stunde arbeiten. Das tue ich aber nicht, weil ich weiß, dass es ein Irrglaube ist, dass es dann besser wäre. Im Gegenteil, ich komme dann aus dieser Meditation raus und habe eigentlich die Angst verloren. Die Woche kann kommen. Ich weiß, dass sie wird einiges drin sein, klar, sie ist nicht weg, aber ich bin bei mir. Das macht den Unterschied.
Jetzt würde ich mal zu einem Punkt noch mal gucken, den du vorhin so kurz am Rande mit erwähnt hast. Es kann aber auch gefährlich sein zu meditieren. Worin würde so eine Gefahr bestehen? Also worauf sollte ich achten?
Ich habe es eigentlich ein bisschen flapsig gemeint, aber ich sage es dann mal, also ganz flapsig ist es nicht. Ich habe es ja im Zusammenhang mit Gemeindeaufbau auch gesagt. Also wir haben unsere Lieblingsgedanken. Wir denken, wie die Welt zu funktionieren hat. Und wir denken, dass wir da eine ziemlich gute Idee davon haben. Und ich glaube, dass es gut ist, immer wieder mal so einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen, oder eben nicht zu überlegen, sondern Raum zu lassen eigentlich, wo die Dinge nochmal sich neu sortieren können. Und für mich ist Meditation so ein Raum, in dem die Wertigkeit dessen, was ich den einzelnen Sachen gebe, nochmal sich neu sortiert. Und es kann sein, dass das, was ich so an erste Stelle gestellt habe, für mich innerlich dann nicht mehr an erster Stelle steht. Von daher sage ich, es ist gefährlich. Es kann sein, dass sich die Dinge verändern.
Also und das wenn ist ich, aber eine positive Gefährlichkeit eigentlich, ja, oder?
Für mich schon. Aha. Aber es kann, kann nicht sein, dass auch ich mich verändere und das, damit muss ich rechnen. Ich finde es eigentlich in unseren Gottesdiensten auch so. Ja? Also wer in den Gottesdienst geht, muss damit rechnen, dass es sich verändert. Aber wir rechnen nicht mehr damit. Das ist, finde ich, gefährlich. Und eigentlich lerne ich jetzt durch die Meditation wieder, damit mehr zu rechnen. Und so in der Reflexion dessen, was jetzt die letzten Jahre in meinem Leben passiert ist, würde ich sagen, es war eine Gefährlichkeit, die richtig gut war, die mich wirklich mehr zu dem gebracht hat, wofür ich leben möchte. Und wie wenig es mit dem zu tun hat, was ich mir am Schreibtisch überlegt hatte, ist erschreckend. Und Gott sei Dank ist es so. Also in dieser Polarität würde ich das gerne anschauen.
Ja, okay, aber da würde ich ja jetzt, wenn ich einfach nur formal von draußen drauf gucke, erstmal sagen, das wäre ja sogar gut und super, wenn es so ist. Ne? Deshalb, ich frage jetzt bei dir nochmal, Rainer, gibt es so etwas auch, wo man aufpassen muss, wo auch eine Gefahr im Meditieren sein könnte, weil man was falsch macht oder weil man sich irgendwie verrennt oder keine Ahnung, gibt es da was?
Ja, es wird empfohlen, dass bevor man sich jetzt in längere Meditationseinheiten begibt, wirklich sicher ist, dass man das durchhält. Also wer zum Beispiel gerade in psychiatrischer Behandlung ist, wegen irgendeiner neurotischen Störung und so weiter, dem wäre dringend davon abzuraten. Mhm. Weil das ist kein Allheilmittel, es ist kein Medikament. Ganz im Gegenteil, das kann zu noch höherer Verstörung führen. Also da sollte man sich sicher sein, dass man eine gewisse Stabilität mitbringt.
Also das heißt, eine psychische Gesundheit wäre sinnvoll, wenn man in dieser Weise meditieren will.
Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn man längere Einheiten absolviert, wie zum Beispiel an einem Samstag, wo man ja wirklich über viele Stunden hinweg still auf seinem Platz sitzt und nur mit sich selbst beschäftigt ist. Wenn man sich das vornimmt, sollte man sicher sein, dass man da keine Störung anderer Art hat, weil sich das dann eher verstärken würde.
Wobei ich da differenzieren würde. Also ich denke, dass zum Beispiel eine psychotische Störung sicher schwieriger ist als depressive Verstimmung. Man muss immer schauen, welchem Grad jemand hier gerade unter einer Krankheit leidet. Also das gilt es gut anzuschauen im Vorfeld, bevor man es macht. Aber da würde ich tatsächlich eher zu ein bisschen mehr Vorsicht raten, als zu leichtsinnig zu sein. Denn es gibt auch Beispiele, dass Menschen also auch bei Meditationskursen eben wirklich aus ihrer Mitte gerissen wurden und dann auch psychiatrische Behandlung gebraucht haben. Da wäre eine Gefährlichkeit, aber es ist eigentlich deswegen, glaube ich, passiert, weil man es vorher zu wenig wahrgenommen hat. So, dass es passiert beim gesunden Menschen, kann ich mir nicht vorstellen. Glaube ich nicht, dass es da die großen Gefahren gibt. Vor allem, wenn ich sozusagen nicht meine Lieblingsgedanken hier pflege, sondern mich auf das einlasse, was mir da geschenkt werden kann, nämlich, dass ich die Dinge, die mich sonst beschäftigen, wirklich beiseite räume.
Dann würde ich dieses gerne mal ergänzen durch mit der Frage, was gibt es denn für Tipps oder Hinweise für die, die sagen, auch ich würde das jetzt mal ausprobieren mit dem Meditieren? Gleich das Ding mit den 2x25 Minuten vermutlich nicht, oder? Weil ich kann mir vorstellen, wer das erste Mal anfängt, der gibt doch bald auf. Es sei denn, er hat einen Glücksmoment erwischt oder so. Ja. Wie würde man sinnvollerweise vorgehen?
Ja, also in der Tat, mit fast einer halben Stunde Sitzen zu beginnen, wirft mehrere Probleme auf, erstmal körperlich, weil die Füße sehr schnell einschlafen oder schmerzen. Und das sollte man behutsam angehen und dann eben diese Innerlichkeit, so lange so nur mit sich selbst konfrontiert zu sein, das birgt die gerade beschriebenen Gefahren. Nein, man sollte vorsichtig anfangen, mit weniger Einheiten, also mit 2x10 Minuten oder auch nur mit 1x10 Minuten. Und es gibt auch eine Überlegung, dass wir so eine Art Einführungskurs so ab Juni mal geben, wo wir dann genau diese Chance bieten, so langsam mal reinzukommen. Ob das wirklich etwas für einen ist. Ja? Sowohl körperlich als auch von dieser von der Art, ne, der Meditation-Kontemplation her.
Das im Netz zu finden für die, die interessiert sind?
Steht auf der Homepage des Augustinerklosters des Evangelischen, aber auch bei uns auf unserer Homepage im
Dann würden wir das mal verlinken. Mhm.
Manchmal kommen Leute, die sagen, ja, so, ich habe schon mal meditiert, so ein, zwei Mal habe ich schon mal probiert. Dann sagen wir, na, dann kannst du nach diesen ersten 25 Minuten ja auch einfach dich leise rausschleichen, wenn du merkst, es wird mir heute zu viel, ist genug. Im Prinzip auch früher. Aber es ist halt, das soll halt wenig, möglichst wenig Störung für die anderen sein. Von daher, es gibt also die Möglichkeiten, früher auszusteigen, aber es ist auch gut, sich erstmal vorzunehmen und die 25 Minuten durchzuhalten. Wenn jemand noch gar keine Erfahrung hat, dann wäre diese Einführung tatsächlich besser.
Und wahrscheinlich liegt die Wahrheit so in der Mitte, ne? Es ist ja auch eine Gefahr, sich davor zu drücken, vor dem, was da kommen kann, ne? Dass man es nicht aushält, ne?
Genau.
Und dem ausweicht, weil man plötzlich merkt, da geht was los, oder?
Kann auch sein, ja. Also ich denke, es bleibt immer gut, auch ein bisschen, sich auch ein bisschen zu fordern und zu sagen, ich stehe es jetzt einfach mal durch. Aber wie gesagt, also man muss sich da auch selber ein bisschen einschätzen können, gell? Und die Tür wird nicht zugeschlossen, von daher kommt man schon raus.
Ja, okay. Also das war jetzt ein total spannender Einblick in das, was Meditation ist. Auch mit Tipps jetzt am Ende. Gibt es noch was, wo Sie sagen, zu dem Thema, das würde ich gerne noch loswerden? Dann wäre jetzt hier nochmal der Platz dafür.
Ja, wir haben wunderschöne Räume gefunden, jetzt auch mit der Brunnenkirche oder eben dem Meditationsraum im Augustinerkloster. Was ich mir manchmal wünschen würde, wäre, dass wir auch Gelegenheiten finden, so still zu meditieren für Menschen mit Bewegungseinschränkungen. Also sprich barrierefreie Möglichkeiten. Mhm. Weil das ist meine Erfahrung aus dem Bistum Essen, dass da doch recht viele Menschen gerade auch diese Form des Betens, ne, der Beschäftigung mit diesen Themen suchen. Mhm. Und ja, das wäre vielleicht Punkt, den man sich im Bistum mal überlegen könnte, ne? Ob man da was schafft.
Vielleicht hören in dem Podcast einige, die dafür Verantwortung tragen. Das müsste ja nicht nur was in Erfurt sein, das könnte man ja an verschiedenen Orten auch mal schauen, wo gibt es solche Orte.
Das ist selbstverständlich.
Wir machen ja auch eine kleine Erfahrung jetzt mit dem, das hast du ja initiiert, Rainer, mit der Kirche der Stille am Sonntagmorgen zwischen 10 und sagen wir 12:30 oder kurz nach 12. Die ist die Brunnenkirche immer offen und es ist einfach die Möglichkeit für Menschen, die zufällig oder auch bewusst vorbeigehen, dort eine offene Kirche zu finden, in der einfach Stille ist. Also wir legen auch keine Musik auf normalerweise, sondern es ist einfach Stille. Und ich bin doch erstaunt, wie viele Menschen das nutzen. Das heißt nur für ein paar Minuten hier nochmal durchzuatmen und diese Atmosphäre auf sich wirken zu lassen. Also es scheint doch eine gewisse eine gewisse Sehnsucht nach dieser Stille zu geben. Und bin froh, dass es eine kleine Gruppe gibt in der Gemeinde, die tatsächlich dafür sorgt, dass wir regelmäßig die Kirche aufmalen können an diesem Sonntagmorgen.
Das klingt ja ganz danach, dass wir gar kein Nischenthema hier erwischt haben, wie am Anfang die These war, sondern vielleicht doch so einen stillen Trend hier ausfindig gemacht haben. Vielen Dank für den Einblick da rein und euch beiden für eure Impulse ein herzliches Dankeschön und alles Gute.
Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.